Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wir beginnen mit einer Lesung,
Psalm 47. Ich lese aus der Schlachter 2000. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs, ein Psalm. Klatscht in die Hände, ihr Völker alle, jauchzet Gott zu mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Höchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Er wird die Völker uns unterwerfen und die Nationen unter unsere Füße. Er wird unser Erbteil für uns erwählen, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, der Herr mit Hörnerschall. Lob singet Gott, Lob singet unserem König, Lob singet. Denn Gott ist König der ganzen Erde, Lob singet mit Einsicht. Gott herrscht über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Edlen der Völker haben sich versammelt und das Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Schilde der Erde, er ist sehr erhaben. Ja, ich denke, unser lieber Bruder wird es dann später auslegen. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Ja, wir haben jetzt gerade gelesen, unser Gott, der allmächtige Gott, ist König der Herren, Herren, König und Herr der Herren, König über die ganze Erde. Auch wenn, Herr Jesus, so viel noch an deiner Erde geschädigt und beschädigt wird, sitzt du immer noch im Regiment und du lenkst und leitest, auch wenn es so ausschaut, dass es nicht so wäre. Und wir wollen dir danken, dass du aufgefahren bist, wie geschrieben steht im Vers 6. Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, der Herr mit Hörnerschall. Ja, als du aufgefahren bist in den Himmel, hast du gesagt, und die, so wie du aufgefahren bist, haben die Engel gesagt, so wirst du wiederkommen. Und wir wollen dir danken für diese Verheißung. Du bist nicht nur gestorben und auferstanden, nein, du bist aufgefahren und du wirst wieder genauso wieder zurückkommen auf dem Ölberg. Und Herr, wir sind die Zeit näher herangerückt. Du kannst jederzeit wieder kommen. Und da wollen wir dich bitten, lieber Heiland, dass noch viele Menschen zur Buße, zur Umkehr und zur Wiedergeburt führst. Herr, wir können keine Menschen bekehren, es ist unmöglich. Aber du kannst die Herzen der Menschen anrühren durch dein wunderbares Wort, gewirkt durch den Heiligen Geist. Schenke du noch, Herr, in unserem Lande ein Umkehren, ein Erwachen vieler Menschen. Wir wollen dir herzlich danken, dass du rufst, dass du wirkst und dass du dieses Wunder bewirkst. Ach Herr, wir wollen dich auch jetzt noch bitten, schenke unserem Bruder Siegfried Schoch Weisheit und Gnade zur Auslegung deines Wortes. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich auch von der Gemeinde Massenbach. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin. Ich habe ja viele Kontakte und habe auch schon viele hier jetzt ganz persönlich begrüßt. Und ich soll aber auch recht herzlich grüßen von meinem Bruder, oder es ist ja eigentlich mein Doppelbruder, mein geistlicher Bruder und mein leiblicher Bruder. Und er wäre sehr gern hier gewesen, aber er hatte jetzt erst eine OP und ist noch in der Reha und kommt vielleicht dann am nächsten Mal, wenn ich wiederkomme, mit. Also ich glaube, der kommt auch gern hierher. Ja, ihr Lieben, das Thema seht ihr schon hier. Ein Gebet erklärt die Himmelfahrt. Und das Gebet steht in 1. Könige 8, die Verse 22 bis 29 und wird gesprochen vom Erbauer dieses Tempels von Salomo. Und da heißt es: Dann trat Salomo vor den Augen der versammelten Israeliten an den Altar des Herrn und erhob seine Hände zum Himmel und betete: Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott wie dich, weder im Himmel noch auf der Erde. Du hältst den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast, und erweist allen deine Güte und Liebe, die dir von ganzem Herzen dienen. Und so hast du auch deine Zusage eingehalten, die du meinem Vater David gegeben hast. Was du ihm damals versprachst, hast du nun in die Tat umgesetzt, wie wir alle heute sehen. Herr, du Gott Israels, ich bitte dich, halte auch das andere Versprechen, das du meinem Vater David gegeben hast. Du sagtest ihm: Immer wird einer deiner Nachkommen König über Israel sein, solange sie mir dienen, wie du mir gedient hast. Ja, du Gott Israels, erfülle alles, was du meinem Vater David, deinem Diener, versprochen hast. Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger das Haus, das ich gebaut habe. Doch wende dich nun dem Gebet deines Knechtes zu und zu seinem Flehen: Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir betet, dass deine Augen Tag und Nacht geöffnet seien über dieses Haus hin, über die Stätte, von der du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du hörst auf das Gebet, das dein Knecht zu dieser Stätte hin betet. Ja, ihr Lieben, Christi Himmelfahrt ist ja heute. Aber die meisten Menschen verbinden damit eher, ja, Bollerwagen und Ausfahrt. Auch der Begriff Vatertag, der wäre noch nicht mal so falsch, der sich da durchgesetzt hat, wenn er richtig verstanden würde, aber wird meistens falsch verstanden. Nämlich, dass Jesus zum Vater zurückkehrt, das wäre die richtige Verständnis, aber wird meistens ganz anders verstanden. Und selbst unter Christen ist der Himmelfahrtstag nicht besonders populär. Manche denken sogar, jetzt hat Jesus diese Welt verlassen, ist weggegangen zum Vater und will nichts mehr mit uns zu tun haben. Aber ist das wirklich so? Die Bibel erzählt uns nicht von einem Abschied in weite Ferne und dann ist er weg, sondern eher von der Gegenwart Gottes auf eine ganz andere Art und Weise, als es früher möglich war. Und genau an dieser Stelle führt uns auch der Predigttext aus dem 1. Buch der Könige weiter. Salomo steht vor dem neu erbauten Tempel in Jerusalem und inmitten dieser Feierlichkeiten stellt er eine überraschende Frage. Er fragt nämlich: Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können ihn gar nicht fassen. Damit kommt Salomo zum Kern der Himmelfahrt. Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Größer als der Tempel, größer als der Himmel, größer auch als unsere Vorstellungen von Gott. Und dennoch wendet sich Gott den Menschen zu, hört ihr Gebet und bleibt ihnen nahe. Und wo ist jetzt Christus? Fern im Himmel oder vielleicht gerade deshalb gegenwärtig bei uns? Ich glaube, da stimmt beide Antworten. Gehen wir es mal an. Nachdem Jesus sein Werk vollbracht hatte, sein irdisches Werk nach Kreuzigung, Auferstehung, wollte er wieder zurückkehren in die herrliche Gemeinschaft mit dem Vater. Und im Psalm 47, den wir vorhin gehört haben, heißt es ja im Vers 6: Gott fährt auf mit Jauchzen, der Herr beim Schall der Posaune. Also Posaune ist wahrscheinlich hier das Schofarhorn, das hier mit Luther mit Posaune übersetzt hat. Das heißt also, es gab Freude im Himmel. Es gab Jauchzen, als Jesus zurückgekehrt ist. Vielleicht haben auch die Engel so quasi applaudiert, als Jesus wieder eingezogen ist in die Gemeinschaft mit dem Vater. Johann Sebastian Bach hat eine seiner Himmelfahrtskantaten, da gibt es ja ein paar, und es gibt vor allem auch ein Himmelfahrtsoratorium. Auch dieses ist leider nicht so sehr bekannt, weil eben Himmelfahrt nicht mehr den Stellenwert hat, den es eigentlich haben sollte. Und Johann Sebastian Bach hat eine seiner Himmelfahrtskantaten, die ist, glaube ich, Nummer 43, eingeleitet, eben mit diesem Vers: Gott fährt auf mit Jauchzen beim Schall der Posaunen, hat das auch mit Pauken und Trompeten entsprechend vertont. Ich glaube, in der ganzen Weltgeschichte hat es kein schöneres Wiedersehen gegeben als die Rückkehr Jesu zu seinem Vater. Wenn man mal einen Computer fragen würde, wenn Jesus damals so mit knapp Lichtgeschwindigkeit aufgefahren wäre, dann hätte er vielleicht, sagt der Computer, ich habe es mal nachgeprüft, wäre etwa 360.000 Jahre unterwegs, um mindestens bis zum Andromeda-Nebel zu gelangen. 360.000 Jahre. Und wenn mit diesem Rechenexempel irgendetwas bewiesen wurde, dann nur eines: Es ist zwar möglich, dass ein Computer richtig rechnet, aber das Ergebnis ist trotzdem Unfug. Jesus ist weder unterwegs zum Andromeda-Nebel noch zu irgendwelchen anderen nebulösen Gebilden, sondern er ist unterwegs, und das ist ein Teil der Antwort zu dir und zu mir. Himmelfahrt heißt also insoweit nicht, dass Jesus sich von uns entfernt hat, sondern im Gegenteil, dass er uns dadurch erst nahe gekommen ist. Wie war es denn früher? Da war er in Jerusalem, in Kapernaum oder in Bethanien, hat dort gelehrt, Kranke geheilt, gepredigt. Aber er konnte nur an einem Ort zugleich sein. Also er hat jetzt nicht in Athen gelehrt oder in Peking Kranke geheilt. Und er hat auch nicht in Riedlingen irgendwelche Predigten gehalten. Mindestens ist mir das nicht bekannt. Das heißt, er konnte nur an einem Ort als Mensch sein, wie eben wir andere Menschen auch. Aber nach seiner Himmelfahrt ist er durch den Heiligen Geist global am Werk. Überall auf der ganzen Welt zugleich. Und die Frage von Himmelfahrt ist dann für jeden von uns: Wie gehen wir mit Jesus um? Lassen wir ihn rein? Haben wir ihn reingelassen in unser Leben? Ja, Jesus ist seit seiner Himmelfahrt überall, aber er wohnt nur da, wo man ihn auch einlässt. Was hilft es, wenn Jesus hier im Gottesdienst anwesend ist? Und da gibt es ja die Verheißung, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, Jesus ist jetzt mitten unter uns. Aber was hilft es dir, wenn du ihn gar nicht einlässt, wenn du dich ihm verschließt? Ich lasse ihn selber gar nicht bei mir ein. Ja, da habe ich nichts davon. Dann war seine Himmelfahrt vergeblich. Dann werde ich nicht ihm in den Himmel nachfahren. Wir werden nachher das schöne Lied singen: Auf Christi Himmelfahrt allein ich meine Nachfahrt gründe. Das heißt, weil Jesus in den Himmel gefahren ist, werden auch wir so quasi in den Himmel fahren. Aber das kann ja nur der mit Überzeugung singen, der Jesus in sein Leben eingelassen hat. Nur der kann auch Jesus in den Himmel nachfahren. Und was tut Jesus eigentlich zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft? Und genau das erfahren wir auch durch unseren Bibelabschnitt aus dem Buch der Könige. Bereits der König David wollte Gott ein Haus bauen. Gott sollte sesshaft werden in Jerusalem. Und ihr müsst ja wissen, liebe Geschwister, im Alten Testament ist fast alles auf die irdische Ebene bezogen. Im Alten Testament gibt es eine irdische Landverheißung, das heißt geografisches Land Kanaan. Das war die Geografie. Im Neuen Testament ist es anders. Im Neuen Testament haben wir keine irdische Landverheißung. Da haben wir die himmlische Landverheißung. Im Alten Testament geht es um irdische Früchte. Da geht es darum, um Weizen, um Korn. Da geht es um Milch und Honig, um Feigen, um Weinstock. Und das sind echte Pflanzen und echte Früchte des Feldes. Im Neuen Testament geht es um Früchte des Geistes. Und ich könnte jetzt also noch viel darüber sagen. Und es geht eben hier im Alten Testament auch um die irdische Wohnstätte Gottes, nämlich der Tempel, Jerusalem. Und im Neuen Testament sind wir dieser Tempel Gottes. Das sagt der Apostel Paulus: Wir sind der Tempel Gottes. Der König Salomo wurde von Gott selbst dazu beauftragt, einen Tempel für den Herrn in Jerusalem zu bauen. In 7 Jahren Bauzeit wurde dieses prächtige Bauwerk errichtet. Und dann kam der Tag der Einweihung. In einem großen Festakt hatte man die Bundeslade in das Allerheiligste hineingetragen. Nun tritt Salomo vor dem großen Brandopferaltar im Vorhof des Tempels, um Gott diese heilige Stätte zu weihen, um ihn und seine Gegenwart zu bitten. Das tut er eben in Form des Gebetes, das ich vorgelesen habe. Und ich habe 3 Punkte zum Inhalt dieses Gebetes. Das erste ist der Hinweis auf den Bund zwischen Gott und dem Menschen, den Salomo hier gibt. Und das zweite ist die Bitte um Einlösung der Verheißungen Gottes. Und das dritte, das Staunen über die Größe Gottes. Gehen wir es mal an. Der Hinweis auf den Bund zwischen Gott und Mensch. Salomo sagt zu Gott in Vers 24 unseres Textes: Du hältst den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast, und erweist allen deine Liebe, die dir dienen und von ganzem Herzen mit dir leben. Der Bund, die Verbindung zwischen Gott und den Menschen, wurde letztlich durch die Himmelfahrt Jesu eingelöst. Es ist ja so, liebe Geschwister, zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen kann es eigentlich keine Verbindung geben. Wir lesen etwa in Jesaja 33, Vers 14, Wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann? Zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Mensch gibt es erstmal keine Verbindung. Wir haben in 2. Samuel 6 eine Geschichte, da wird beschrieben, dass der König David die Bundeslade nach Jerusalem bringen lässt und entgegen eigentlich dem Willen Gottes wird sie auf einen Wagen gestellt und von Rindern gezogen. Während des Transports geraten die Tiere in Stolpern und die Lade droht von Wagen herunterzufallen. Und dann streckt ein Mann namens Usa die Hand aus, um diese Lade festzuhalten, dass die nicht auf den Boden fällt. Und das passiert dann, was ganz Ungewöhnliches. Darauf heißt es, der Zorn Gottes entbrannte gegen den Usa. Ja, der wolle doch bloß helfen und Usa starb an Ort und Stelle neben der Lade. Das ist eigentlich eine schreckliche Geschichte. Der Mann wollte ja nur helfen, der wollte nicht, dass die Bundeslade runterrutscht. Die Geschichte wirkt für uns hart und befremdlich. Im Hintergrund müssen wir aber sehen, steht die Heiligkeit Gottes. Das wird hier im Alten Testament an der Bundeslade exemplarisch demonstriert. Ist aber trotzdem so, dass Gott auch heute noch dieser heilige Gott ist. Die Bundeslade galt ja als Zeichen der Gegenwart Gottes und sie durfte eben nicht beliebig berührt werden. Nur sie sollte auch nicht durch einen Wagen transportieren, das hat schon der David falsch gemacht, sondern von Leviten an den Stangen, die dafür vorgesehen waren. Es geht also weniger darum, dass Usa helfen wollte, sondern darum, dass damit für uns alle exemplarisch der Ernst der Heiligkeit Gottes aufgezeigt werden sollte. Die Spannung und diese Geschichte zeigt eben diese Spannung zwischen der Gegenwart Gottes und seiner Heiligkeit. Das passt auch gut zu 1. Könige 8, dass sich unseren Predigtext selbst Himmel und Erde können Gott nicht fassen, so heilig ist Gott. Ich darf Gott nicht nur auf Liebe verkürzen, natürlich ist auch die Liebe ganz viel wert von Gott und die Liebe Gottes ist auch da und ohne die Liebe Gottes wären wir gar nichts. Aber es gibt auf der anderen Seite, auch das muss ich als Schriftausleger verkündigen, die meisten Schriftausleger reden ja lieber von der Liebe Gottes, aber es gibt eben auch die Heiligkeit, ja sogar den Zorn Gottes. Auch dieses müssen wir verkündigen, wenn wir wahrhaftig sind, weil wir ja den ganzen Ratschluss verkündigen. Ich habe gesagt, zwischen Gott und den Menschen ist eine große Kluft, die eigentlich ein Mensch nicht überbrücken kann, die aber Jesus überbrückt hat am Kreuz, indem er uns die Schuld abgenommen hat, die uns trennt vom heiligen Gott und auf sich genommen hat. Und jetzt ist Jesus im Himmel und es ist auch ein Teil der Antwort. Er ist überall, aber er hat seine Residenz im Himmel und da hat er auch eine Aufgabe. Es gibt nämlich auch vor Gott einen Verkläger der Menschen, der Teufel. Und dieser Ankläger verklagt die Gläubigen vor dem heiligen Gott. Er zeigt jede Sünde auf, die begangen wurde. Der Kläger, ich habe es gesagt, ist der Teufel, könnt ihr in der Offenbarung nachlesen. Tag und Nacht steht er vor Gott und verklagt die Gläubigen, heißt es in der Offenbarung. Und jetzt kommt die Himmelfahrt ins Spiel. Seit seiner Himmelfahrt hat Jesus die Aufgabe, dass er sich vor Gott, dem ewigen Richter, für uns Gläubige einsetzt. Damit überbrückt er auch die Kluft, die uns zwischen Gott und den Menschen trennt. Er ist unser Fürsprecher, heißt es in der Bibel, beim Vater. So schreibt es jedenfalls Johannes in 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn jemand sündigt, und das tun wir alle, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, bei Jesus Christus, der gerecht ist. Das ist eine Aufgabe seit seiner Himmelfahrt. Er ist unser Fürsprecher nach dem Kreuzestod, der mir die Versöhnung mit Gott bewirkt hat, indem er unsere Schuld auf sich geladen hat, ist er auch unser Fürsprecher. Und wenn der Teufel dann kommt und für die Schuld, die wir verklagt werden, dann sagt er, halt, Verkläger, stopp. Diese Schuld ist bereits bezahlt. Ich habe sie bezahlt am Kreuz. Und deshalb hast du kein Anrecht mehr, den, dessen Schuld bezahlt ist, zu verklagen. Und deshalb ist es die wichtigste Frage, die sich den Menschen stellt. Kennst du Jesus, den Fürsprecher vor dem Thron Gottes? Hast du ihn als Herrn und als Fürsprecher angenommen? Und von denen, die Gott kennen, sagt der Herr ja auch in Johannes 10, Vers 14, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Es gibt aber leider auch noch die andere Seite, die ich nicht unterschlagen darf als Schriftausleger. Es gibt Menschen, die sich nicht für Jesus interessieren, die das Heilsangebot ausschlagen, und zu denen sagt er, ich kenne euch nicht, ein schreckliches Wort weicht von mir, ihr Übeltäter, Johannes 13, Vers 27. In manchen Betrieben gibt es Einlasssysteme. Ich habe auch mal irgendwo gearbeitet, war ausquartiert vom Landratsamt in ein fremdes Gebäude, und da hatten wir ein Einlasssystem. Man braucht da sowas wie eine Kennkarte oder was, um reinzukommen. Niemand kommt in diesen Betrieb hinein, in dieses Haus hinein, der nicht die Kennkarte besitzt. Das ist die Eintrittskarte. Und auch die Bibel spricht von so einer Kennkarte, ohne die niemand in den Himmel kommt. Und diese Kennkarte wird Siegel, Unterpfand genannt. Die Kennkarte ist der Heilige Geist, der in den Gläubigen lebt und uns bestätigt, dass wir Gottes Kinder sind. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und im Himmel dann auch unser Zuhause haben. Und Jesus die Himmelfahrt nachfolgen werden. Salomo hat also in seinem Tempelgebet um Verbindung zwischen Gott und den Menschen gebetet, um den Bund zwischen Gott und den Menschen. Durch Jesu Himmelfahrt wurde diese Bitte voll erfüllt. Jetzt hat Jesus die Aufgabe, für uns einzustehen beim Vater. Und die ununterbrochene Aufgabe von Christus ist es also, er ist unser Fürsprecher, unser Rechtsanwalt, der uns verteidigt. Ja, anders als ein irdischer Rechtsanwalt, der nimmt auch noch die Schuld auf sich. Der irdische Rechtsanwalt verteidigt dich im idealen Fall sehr gut, aber er nimmt nicht die Schuld auf sich. Aber Jesus verteidigt uns nicht nur, sondern hat auch noch die Schuld auf sich genommen und damit die Verbindung zu Gott hergestellt. Der zweite Punkt aus diesem Gebet ist die Bitte um Einlösung der Verheißungen Gottes. Hier geht es zunächst mal um seinen Vater David. Da heißt es in Vers 26, Herr, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber ich möchte es mal auf alle Verheißungen beziehen und auf alle Versprechungen, die Gott gemacht hat. Viele bezweifeln das ja, dass diese Verheißungen noch eine große Bedeutung haben. Viele halten die Verheißungen der Bibel, für Muster ohne Wert, Angaben ohne Gewähr oder Aussage ohne Garantie. Apostel Paulus setzt in 1. Thessaloniker 2, Vers 13 einen Kontrapunkt dazu Und da heißt es, immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag gebracht haben, nicht als Lehre von Menschen aufgenommen haben, sondern als das, was sie tatsächlich ist, als ein Wort Gottes. Und seitdem ihr diesem Wort glaubt, wirkt es auch an euch. Ist das nicht wunderbar? Gottes Wort wirkt in uns Gläubigen. Hat Macht. Ja, ist eine Gotteskraft, heißt an anderer Stelle das Wort von Kreuz, sagt der Paulus, ist eine Gotteskraft für uns. Und die Lehre der Apostel ist deshalb ja ein lebendiges Zeugnis von Jesus, dem fleischgewordenen Sohn Gottes. Und deshalb ist es auch für ein gesundes Christsein und eine lebendige christliche Gemeinde notwendig, oder mindestens auch für den persönlichen Bereich täglich, die Bibel zu lesen, darin zu studieren, beständig und treu sich an das Wort Gottes zu halten und nicht zuzulassen, dass das Wort Gottes umgedeutet wird, an die Verhältnisse angepasst, verkürzt oder verfälscht wird. Aber genau das ist ja das Problem in der heutigen Christenheit. Viele sind gleichgültig gegenüber dem Wort Gottes geworden. Es ist ihnen egal, ob sie jetzt heute Morgen die Bibel gelesen haben oder nicht. Meistens nicht. Und da haben sie also keine große Skrupel, weil es ihnen egal ist. Und den Glauben im Alltag zu praktizieren, ja mei, die Anforderungen, die das Leben an mich stellt, sind doch eh schon groß genug. Da kann ich nicht auch noch Gottes Wort in die Tat umsetzen. So denken leider viele. Hinzu kommt die verderbliche Lehre der sogenannten historisch-kritischen Theologie, die seit Jahrzehnten Gottes Wort misstraut und große Teile des Wortes für unecht erklärt. Und so wird heute von vielen Bischöfen, Pfarrern, Theologen, fast alles als falsch abgelehnt. Die Jungfrauengeburt gab es nicht, die Wunder Jesu sowieso nicht. Sein Kreuzestod für unsere Sünden, seine leibliche Auferstehung und die Himmelfahrt schon gar nicht. Und auch seine noch ausstehende Wiederkunft, auch die werden auch viele nicht. Ja, die merken gar nicht, dass sie sich selbst da den Boden unter den Füßen wegziehen. Wir halten daran fest, alles, was die Bibel schreibt, sein Wort ist wahr, ist die Wahrheit und ist so geschehen, wie es geschrieben ist. Und wir halten daran fest, was wir vorhin gesungen haben, Jesus Christus herrscht als König. Unterworfen wird ihm aber alles erst so nach und nach. An vielen Stellen herrscht in unserer Welt noch das alte System. Es gibt immer noch einen ganzen Staatsapparat, eine ganze Hierarchie von unsichtbaren Mächten, die wir nicht sehen, die aber dennoch vorhanden sind. Und auch in der unsichtbaren Welt, wir wissen das aus dem Wort, finden Kämpfe statt. Vielleicht auch hier um diese Kapelle finden Kämpfe statt. Finstere Mächte üben ihre Macht in der Regel durch Menschen aus, durch Politiker, Machthaber, Ideologen, Meinungsmacher, Professoren, Lehrer, Journalisten, aber auch durch ganz gewöhnliche Menschen, denen wir täglich begegnen. Die Menschen müssen wir lieben, sogar unsere Feinde. Wir lieben die Menschen, das ist das göttliche Gebot, aber die Mächte hinter ihnen nicht. Und wir, die wir Jesus nachfolgen, wissen, Jesus ist größer auch als die Mächte der Finsternis und Jesus steht beim Vater für die Erfüllung aller biblischen Verheißungen ein. Daran glauben wir, das halten wir fest. Ich wiederhole es nochmal, die Schrift ist zuverlässig und wahr. In einem Lied von Zinzendorf heißt es, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Das gilt für das, was geschehen ist. Es gilt aber auch für die Verheißungen, die noch ausstehen, wie etwa seine Wiederkunft. Im Zusammenhang mit der Himmelfahrt lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 1 folgendes Wort. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel gefahren ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das heißt, zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft besteht ja irgendwie eine Verbindung. Jesus ist schon mal gekommen, als Kind in Bethlehem. Gott wurde Mensch. Das war, wenn ich das mal so sagen darf, die erste Grenzüberschreitung zwischen Himmel und Erde. Jesus kam vom Himmel auf diese Erde und diese Grenze liegt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht in irgendeinem fernen Spiralnebel. Sie liegt dort, wo Gott diese Grenze öffnet. Im Alten Testament wird uns in einem Bild gezeigt, wie diese Grenze überschritten werden kann, nämlich bei dem bekannten Bild Jakob und die Himmelsleiter. Hier ist geschehen, was den Menschen beim Turmbau zu Babylon nicht gelungen ist. Ihr Turm sollte nämlich bis zum Himmel emporragen. Die Himmelsleiter rührte dagegen mit ihrer Spitze an den Himmel. Und die war aber nicht von unten her gebaut, wie der Turm von Babylon, sondern von oben her, vom Himmel her, auf die Erde heruntergesetzt worden. Und das ist wichtig, so wie wir es auch etwa beim Vorhang im Tempel lesen. Der ist nicht von unten her, der ist von oben her zerrissen worden. Von Gott her hat den Vorhang Tempel zerrissen, sodass der Zugang zu Gott dadurch frei geworden ist. Das kann nur von oben her geschehen. Nur von oben her kann die Grenze zwischen Himmel und Erde oder zwischen Gott und den Menschen überschritten werden. Und Jesus hat diese Grenze dann bei seiner Himmelfahrt zum zweiten Mal überschritten, aber jetzt natürlich in umgekehrter Weise, nämlich von der Erde zum Himmel herauf. Die Wolke Gottes, die ja in diesem Zusammenhang immer eine große Rolle spielt, die Schechina Gottes, hat ihn aufgenommen. Und Jesus kommt wieder. Das wird dann die dritte Grenzüberschreitung. Dann wird er die Grenze vom Himmel her überschreiten, aber dann ist es keine Einbahnstraße mehr. Dann gibt es Gegenverkehr. Dann geht es nicht nur von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben. Wir lesen in 1. Thessaloniker 4, Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, also mit den Toten, entgegengerückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Der Herr kommt von oben und wir von unten und irgendwo treffen wir uns. Wir werden ihm entgegengerückt. Das ist dann das dritte Kommen, da herrscht Gegenverkehr. Wenn also Jesus wiederkommt, werden wir, die Lebendigen, wie auch die Toten, ihm entgegengerückt werden. Auch hier geht es übrigens durch den Vorhang Gottes hindurch, der die Sichtbare von der unsichtbaren Welt abtrennt. Das ist die Schechina, die Wolke Gottes. Und die wird ja auch hier erwähnt in 1. Thessaloniker 4, Vers 17. Wir warten auf die Begegnung mit unserem Herrn, mit der Vereinigung von Haupt und Gliedern. Das ist der Inhalt unserer lebendigen Hoffnung. Unser Chor in Massenbach hat früher mal ein Lied gesungen, das von der Entrückung handelt. Und da heißt es in einer Strophe: Schrecklich, zu wem er einspricht, weiche, ich kenne dich nicht. Es heißt aber in einer der letzten Strophe: Selig und heilig, wer Teil daran hat. Und der dritte Punkt im Gebet, das Staunen über die Größe Gottes. Der Salomo hat ja gebetet in Vers 27, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Das heißt für uns, Gott ist größer als unsere Vorstellungen. Salomo schaut auf einen prächtigen Tempel, das größte Bauwerk seines Reiches, und sagt dennoch, selbst dieses Bauwerk sowieso nicht, aber auch die Himmel können Gott nicht fassen. Nicht einmal das Größte, das wir kennen, reicht aus, um Gott zu begreifen. Unsere Gedanken, Bilder, Worte bleiben immer zu klein. Wir neigen oft dazu, auch ich, Gott so ein bisschen in unsere Vorstellungen einzusperren. So muss er sein, so muss er handeln, das darf er tun, das darf er nicht tun. Aber Gott ist souverän und Gott ist größer. Viele Menschen erleben Enge. Sorgen, Krankheit, Schuld, Angst, Spannungen, persönliche Sackgassen. Und dann ist diese Aussage ein Trostwort. Gott ist größer als deine Sorgen. Gott ist größer als deine Krankheit. Gott ist größer als deine Schuld. Unsere Probleme mögen uns gefangen halten, Gott nicht. Gott hat ganz andere Möglichkeiten. Und wenn er in diesem Leben nicht hilft, dann hilft er eben später. Das ist unsere Hoffnung und unsere lebendige Hoffnung. Was macht das aus, dieses kurze Leben gegenüber der langen Ewigkeit? Das kurze Leben, das, wenn es hochkommt, 90 Jahre, aber die Ewigkeit, die ist Milliarden mal Milliarden oder was weiß ich, Jahre, unendlich, und darauf kommt es an. Und ich kenne auch Leute, die sind gestorben, denen ist es sehr schlecht gegangen im Leben. Zum Beispiel denke ich an jemanden, der behindert war, schwer behindert war. Aber was spielt das jetzt für eine Rolle? Jetzt spielt nur noch eine Rolle, hat er Jesus in seinem Leben, in seinem irdischen Leben, in sein Leben eingelassen oder eben nicht? Das zählt für die Ewigkeit, und das kurze Leben, das ist Geschichte. Also, was immer dich einengt, Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und wenn du etwas nicht verstehst, ich verstehe auch nicht jede Führung Gottes, irgendwann werde ich es verstehen, spätestens wenn ich beim Herrn bin. Wir verstehen also Gott nicht in allen Facetten, und fassen können wir ihn sowieso nicht. Das sagt ja auch der Salomo. Aber wir dürfen wissen, der Gott, den wir nicht fassen können, der hat uns umfasst, die wir ihm nachfolgen. Und das zählt. Ich habe vorhin gesagt, Jesus ist überall, und das Zweite ist sozusagen, die Residenz ist im Himmel, und wo ist da sein Platz? Auch das lesen wir in der Bibel, im Psalm 110, Vers 1. Das steht auch im, oder so heißt es auch im Glaubensbekenntnis, er hat sich gesetzt oder sitzen zur Rechten Gottes. Im Psalm 110, Vers 1 heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Das heißt, wir haben hier der David, von dem dieser Psalm stammt, der gibt uns hier Einblick in ein Zwiegespräch zwischen Gott, zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Vater sagt zum Sohn, setz dich zu meiner Rechten. Der zu Ehrende, jemand, der geehrt wird, der sitzt in der Bibel immer an der rechten Seite, und so erhöht der Vater seinen Sohn. Damit erkennt er ihn als ebenbürtig an und ehrt ihn. Und zwischen Vater und Sohn gibt es keinen Konkurrenzkampf. Viele Schriftaussagen bezeugen, dass der Vater seinen Sohn geehrt wissen will. In Philipper 2, die Verse 9 bis 11, lesen wir, darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, dass alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Habt ihr das Lied noch im Ohr? Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß, jede Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Das ist genau dieser Text, der diesem Lied zugrunde liegt. Jesus Christus, der Name über aller Namen. Der Name, den man auch in Kirchen immer weniger hört. Als ich mal in der evangelischen Kirche war, da war das Gespräch, da wurde der Name Jesu nicht erwähnt, und selbst im Gebet hieß es dann irgendwie guter Gott oder so irgendetwas, aber nicht Jesus. Der Name über aller Namen, Jesus. Also, je mehr wir ihn erkennen als den erhöhten Herrn, desto gewisser sind wir. Wir haben unsere himmlische Heimat. Sollte uns unsere irdische Heimat genommen werden, egal jetzt ob durch Tod, Krankheit, Krieg, Verfolgung, Naturkatastrophe, es spielt keine Rolle. Also so will ich es vielleicht nicht sagen. Es spielt schon eine Rolle. Also ich möchte jetzt nicht, dass mein Haus durch ein Erdbeben zusammenstürzt und so weiter. Das nicht, nein. Aber ich habe eine Perspektive, die über dieses Leben hinausreicht. In einem Osterlied, ich habe es ja immer so ein bisschen mit Liedern, das kommt schon von früh her. Ich hatte ja früh schon Orgelunterricht, und daher habe ich eine sehr enge Beziehung auch zu Liedern. Und in einem Osterlied heißt es, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und eine Strophe heißt, Jesus lebt, nun ist der Tod mir Eingang in das Leben. Der Tod ist der Eingang in das Leben. Alles ist entschieden. Die Bibel verheißt, er sitzt zur Rechten Gottes und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sind. Und darauf warten auch wir mit großer Freude. Ich schließe wiederum mit einer Liedstrophe des Liedes, das wir nachher singen werden. Auf Christi Himmelfahrt allein ich meine Nachfahrt gründe und alle Zweifel, Angst und Pein hiermit stets überwinde. Denn weil das Haupt im Himmel ist, wird seine Glieder Jesus Christ zur rechten Zeit nachholen. Amen. Wir wollen zusammen beten und stehen dazu auf. Jesus Christus, wir danken dir, dass du aus Liebe zu uns auf diese Welt gekommen bist, dass du einen schweren, sauren Weg gegangen bist, der schließlich am Kreuz geendet hat, dass du Qual und viele Schmerzen auf dich genommen hast, aus Liebe zu uns, dass du uns aber dadurch die Rettungsmöglichkeit anbietest, die Verbindung zwischen dir und dem heiligen Gott ist überbrückt. Herr, dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du in den Himmel gefahren bist und da ein wichtiges Amt hast, nämlich für uns zu bitten und dem Verkläger entgegenzutreten, weil du unsere Schuld bezahlt hast. Jesus Christus, du bist aber auch überall in jedem Menschen, weil jetzt jeder Mensch der Tempel deines Geistes ist. Jesus Christus, schenkst doch, dass wir in unserem Leben auch die Veränderung erfahren, die wir brauchen, um dir nachzufolgen. Schenkst, dass wir dein Wort lesen, dass wir es aber nicht nur lesen, sondern dass wir auch Täter deines Wortes sind. Jesus Christus, ich bitte dich jetzt auch für die Gemeinde in Riedlingen. Schenkst, dass die Gemeinde auf einem guten Weg bleibt und erspare ihr Stürme, Anfechtungen und andere Dinge, die da so auf sie zukommen können. Herr, du bist groß und wunderbar und hast alles in deiner Hand. Wir verstehen nicht jede Wegführung, aber wir wissen, deine Wege sind gute Wege. So segne uns auch jetzt diesen Gottesdienst und geh auch mit uns in den Alltag und hilf uns da, den Glauben zu praktizieren, wo du uns hingestellt hast, der Nachbarschaft, im Arbeitsplatz. Schenkst, dass wir da, ja, vielleicht durch das, was wir sagen, aber vor allem durch das, was wir leben, von dir ein Zeugnis sind. Und gib uns die Kraft dazu, das in rechter Weise zu tun. Amen.
Ja, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen und das Gebet beten, das der Herr uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.